Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis und hallo Menschen, die ihr das hört. Wir freuen uns, dass ihr da seid.
Ja, hallo. Heute im Programm eine Buchbesprechung. Und zwar Chuck Palahniuk's Consider This. Wir haben uns eben gerade nochmal angehört, wie der Autor sich selbst ausspricht in einem Video. Wir hätten ihn falsch gesagt, beide auf unterschiedliche Art und Weise. Kommen wir gleich zu. Und aber auch in dieser Episode, dran gedacht, Update zu unseren eigenen Schreibprojekten. Uhu. Was du letzte Woche schon leicht vorgezogen hattest, aber ich gesagt habe, spaß dir für diese auf. Ich habe gleich auch schon sagen kann, ich habe genauso wie bei der letzten Aufnahme habe ich weiterhin nichts gemacht. Die Woche war zu voll. Ja, darum geht's heute. Womit fangen wir an? Wollen wir erstmal unsere Schreibsachen machen oder wollen wir direkt mit
dem Buch einsteigen? Wir machen erstmal unsere Schreibsachen.
Es geht wahrscheinlich recht schnell. Dann, ja, ich habe nichts. Du bist eigentlich direkt dran. Ich hatte letzte Woche noch nichts und es ist nur eine Woche vergangen seit unserer letzten Aufnahme. Und diese Woche war bei mir sehr, sehr voll mit sehr vielen Überstunden. Und gleichzeitig aber auch ein paar Freizeitaktivitäten abends. Deshalb, ich hatte wirklich einfach keine Zeit. Also sage ich auch recht guten Gewissens. Ich habe nicht prokrastiniert oder vertrödelt. Ich hatte wirklich keine Zeit. Nicht mal mehr zum Lesen so richtig. Deshalb keine News von mir. Aber welche sind deine?
Ja, ich habe tatsächlich geschrieben und ich habe auch ein sehr positives Erlebnis gehabt. Ich habe das Projekt geöffnet und habe gelesen und dachte, geil, ist gar nicht so schlimm. Als habe ich ja
das
schon mal
ist
gesagt.
Ja.
Also es hat mir sogar echt, ich habe so einen Teil davon, das weiß ich, das ist so, heißt in meinem Draft Vorwort. Und das habe ich jetzt halt schon mehrfach, also jedes Mal, wenn ich den neuen Überarbeitungsversuch unternommen habe sozusagen, habe ich ja dann diesen Teil überarbeitet. Klar, das steht am Anfang. Und bin damit inzwischen sehr, sehr zufrieden und habe den das erste Mal laut vorgelesen jetzt, also jemand anders, nämlich meinem Partner in dem Fall. Aber der ist sehr kritisch tatsächlich mit meinen Texten und der fand es auch sehr gut. Und ich konnte mir, ich traue mich jetzt, das auszusprechen, ich konnte mir tatsächlich beim Lesen sogar vorstellen, wie ich das anderen Menschen vorlese. Also weißt du, wie ich so lesungsmäßig das verbreite. Und das war ein cooles Gefühl, weil es sich dadurch wirklicher anfühlte und auch echt dazu beigetragen hat, dass ich sogar mehrmals diese Woche mich auch noch hingesetzt habe. Wenn ich das Gefühl hatte, nicht so viel Zeit, dann habe ich den Timer auf 10 Minuten und ich habe auch einmal eine Stunde daran gearbeitet. Ja, und ich habe tatsächlich ganz spannend wieder darüber nachgedacht. Ich schreibe in Scrivener. Und habe da dieses Wörterzähl-Dings. Also ich habe tatsächlich, ist es zwar ein grobes Draft, aber es bedeutet nicht mal, dass da ausreichend Wörter sind, ist mir aufgefallen. Und genau, das heißt, ich habe mir sozusagen ein neues Ziel gesetzt, aber ich weiß auch nicht, ob sich das so richtig anfühlt. Ja, was ich ganz toll fand auch, das war ein gutes Gefühl auf jeden Fall, wir haben doch darüber gesprochen, dass ich mir nicht sicher bin über die Zeitform sogar.
Ja.
Und du hast gesagt, probier es halt aus. Und das habe ich gemacht. Ich habe ausprobiert, das in die Vergangenheit zu setzen und es hat sich nicht richtig angefühlt.
Mhm.
Das heißt, ich schreibe weiter so, wie es da steht. Das fühlt sich jetzt richtiger an.
Okay, sehr gut.
Genau.
Da ist ja schon mal so eine durchaus entscheidende Sache für den Moment erstmal geklärt. Das ist ja schon mal ein großer Schritt.
Ja.
Also weil sowas wie Zeitform ist halt super essentiell. Und da ein gutes Gefühl zu bekommen, ist ja schon mal eine größere Entscheidung für den Text.
Total. Und ich habe aber auch gemerkt daran, dass ich eigentlich ein Phänomen, was ich aus meiner Anfangszeit als Schreibberaterin kenne, oder vielleicht ist es auch nicht die Anfangszeit gewesen, aber als ich noch an der Uni als Schreibberaterin gearbeitet habe und ich erinnere mich sehr gut an eine Beratung, ich weiß nicht, ob da habe ich vielleicht schon mal von erzählt, weil da hatte ich in diesem Beratungsprozess so einen Moment von, ich möchte mehr lernen über Beratungsprozesse, weil die Beratungsausbildung war personenzentriert ausgerichtet. Und ich hatte in diesem Beratungsprozess das Gefühl, ich möchte gerne in diese systemische Richtung gehen. Mir fehlt hier was. Mhm. Und genau dieses, so ein Moment habe ich jetzt in meinem eigenen Schreibprozess nochmal gemerkt, und zwar dieses Klassische, weißt du, wir haben doch, worüber wir manchmal schon gesprochen haben, ich weiß gar nicht, ob ich es hier öffentlich schon mal gesagt habe, aber manchmal kommen Menschen in die Schreibberatung und sagen, ich habe das Gefühl, ich brauche Hilfe zum Zitieren. Und es stellt sich dann raus, dass es eigentlich um was anderes geht. Und genau dieses Phänomen habe ich jetzt bei mir entdeckt.
Aha.
Nämlich, dass ich gesagt habe zu dir, ich bin mir unsicher über die Zeitform und da stimmt was nicht und ich weiß gar nicht, ob das alles so stimmt. Und dann habe ich gemerkt, nee, so möchte ich die Zeitform. Und darüber ist mir dann sofort, ist der Groschen gefallen, fast schon bildlich in meinem Kopf. Und ich habe gemerkt, es ging überhaupt nie um diese Frage, sondern es ging darum, dass ich Angst hatte, meinen eigenen Text zu überarbeiten, weil ich Angst hatte davor, dass es alles ganz furchtbar ist. Und natürlich auch Angst davor, wenn der fertig überarbeitet ist und das Menschen sehen und Feedback zu bekommen und so. Also diese emotionalen Prozesse, die total normal und natürlich sind beim Überarbeiten, die sind mir so, waren auf einmal wie, waren so klar vor mir, vor Augen, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war klar, okay, es ging nie darum.
Dann ist es ja doppelt gut, dass du das über diese Frage klären konntest.
Ja, mega.
Und ja, eigentlich eine Schreibhemmung damit abgebaut. Und ja, dann ist es jetzt wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, dass du nach Möglichkeit, wenn du die Zeit hast, ein bisschen dranbleibst, quasi den gelösten Knoten einfach direkt nutzt, um ein bisschen weiterzukommen im Text anschließend.
Ja, für mich ist es tatsächlich wichtig, sogar die Wenn-Dann-Klausel wegzulassen. Also nicht, wenn ich ein bisschen Zeit habe, sondern wenn ich keine Zeit habe, dann sind es 10 Minuten. Also dann da wenigstens einmal drauf gucken und lesen, was ich zuletzt geschrieben habe oder woran ich zuletzt gearbeitet habe, damit es weitermacht. Da wäre sozusagen, ich habe mehrere Anknüpfungsprozesse, Punkte tatsächlich von meinem Schreibprozess und Überarbeitungsprozess zu dem Buch, über das wir heute sprechen wollen. Und einer ist nämlich genau das. Er sagt doch relativ weit hinten, dass du dein Monkey Mind beschäftigen sollst und dann gibt dem halt eine Aufgabe zu tun. Und genau das ist mein Punkt. Also wenn ich da immer, für mich ist gerade mindestens einmal die Woche, eine Zeit lang war das ja einmal am Tag, aber für mich ist gerade gut, das ist ein Projekt, das ich voranbringen will und dann mache ich das wenigstens einmal die Woche und dann bin ich auch glücklich damit, wenn ich das einmal die Woche aktiv angehe. Das habe ich diese Woche dreimal umgesetzt. Und dann, wenn ich da wenigstens reingucke, und sei es nur 5 Minuten, weißt du, aufmachen, einen Absatz lesen. Ich stelle mir einen Wecker tatsächlich. Bei mir sind es immer 10 Minuten. Und dann lese ich das. Und damit habe ich meinem Kopf ja wieder mindestens für den Tag unbewussten Teil damit beschäftigt.
Ja, genau.
Genau, das ist so gerade auch mein Punkt und ein Anknüpfungspunkt an das Buch. Und ein anderer Anknüpfungspunkt ist tatsächlich ein ganz anderer. Und zwar geht das da strukturell. Ich habe auch gesagt, als wir das letzte Mal über mein Schreibprojekt gesprochen haben, dass ich mir nicht so richtig sicher bin, wie ich das noch so rahmenmäßig aufbauen will. Also mir fehlte noch ein bisschen was und ich hatte schon häufiger die Idee, ich würde eigentlich gerne so Referenzliteratur einbringen. Also Referenzliteratur ist irgendwie falsch, aber es ist autobiografisch und ich wollte nicht nur über mich erzählen, sondern wollte das irgendwie anstellen. Ich hatte das Gefühl, es fehlt noch was. So. Und da finde ich tatsächlich etwas, was der Chuck Palahniuk, oh shit, jetzt hast du mir gesagt, wie du das aussprechen willst und ich sehe gerade die ganze Zeit den Namen, Palahniuk.
Man darf nicht auf den Namen gucken, es ist
schwierig. Nein, man darf einfach nicht auf den Namen gucken von diesem Menschen. Und er erzählt etwas über sich und erzählt dann ganz viele andere Geschichten von anderen Leuten, wie die das erleben und sagt, ha, seht ihr, was ich gerade gemacht habe, sagt er relativ weit am Ende. Und das finde ich tatsächlich einen interessanten Punkt, also zu gucken, für mein Projekt wäre das sozusagen in einen weiteren Kontext zu bringen. Mhm. Weißt du, etwas, bei mir erlebe und dann nicht nur von mir zu erzählen, sondern auch, wenn ich zum Beispiel Geschichten aus der Literatur oder irgendwas Politisches oder so, dass ich etwas damit reinbringe, was entweder auch andere Menschen erlebt haben oder aber was ich in anderen Büchern gelesen habe.
Mhm. Ja.
Sowas würde ich gerne da noch mit einfließen lassen. Und das ist für mich das klingt irgendwie beim Erzählen unschlüssig, habe ich das Gefühl. Es klingt sehr unrund noch, also während ich mir selber zuhöre. Es klang schlüssiger, als ich mir das selbst erzählt habe, ohne das laut auszusprechen.
Mal so als direktes Feedback, ich finde, es klingt gar nicht so unschlüssig. Also vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass wir beide gerade das Buch gelesen haben, über das wir jetzt sprechen, was ja eben wieder ein Schreibratgeber, aber auch wieder mit autobiografischen Elementen ist. Aber so das, was du gerade beschreibst, das macht ja zum Beispiel Palahniuk genauso.
Mhm, genau.
Da sind ja super viele Referenzen auf andere Texte drin.
Ja.
An dessen Beispiel er was zeigt. Und manchmal zeigt er da, ohne jetzt schon zu viel vorgreifen zu wollen, aber manchmal zeigt er da konkrete Schreibtechniken. Manchmal geht es ihm aber einfach nur um ein Gefühl, das die Geschichte ausgelöst hat.
Ja.
Und letzteres wäre ja so ein bisschen das, was, glaube ich, bei dir, also in die Richtung würde es gehen, oder?
Ja, genau.
Genau. Finde ich, um ehrlich zu sein, also klingt jetzt nicht ungewöhnlich. Ich glaube, super viele autobiografische Erzählungen arbeiten so.
Ja, genau. Und ich freue mich daran, weiterzuarbeiten.
Ja, sehr cool. Also das klingt auch wirklich nach einer ganzen Menge. Also das sind ja wirklich so größere Fragen und Überlegungen. Also so gedanklich ein gutes Stück nach vorne gekommen, auf jeden Fall.
Ja.
Cool.
Dagmar Knorr hat ja früher immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob sie das noch sagt, aber früher hat sie immer gesagt, dass sie mit manchen Sachen erstmal schwanger gehen muss. Dieses als Ausdruck, das kenne ich nur von ihr, deswegen sage ich ihren Namen dazu. Und das fühlt sich gerade so damit an, weißt du, dass ich kenne, also dieses ist so ein Gefühl, du musst da erstmal, es muss halt erstmal eine Zeit lang reifen, also ich musste damit erstmal schwanger gehen.
Oh, da muss ich mit etwas anknüpfen. Ich hatte nämlich in einem Discord-Channel, dem Discord-Channel von dem Literaturfeuilleton-Magazin 54 Books, große Empfehlung an dieser Stelle, also sowohl für die Artikel, die auf 54 Books veröffentlicht werden, als auch für deren Discord, ging es um genau so eine Metapher und ein bisschen die Frage von, ist das eigentlich weird oder ist das irgendwie eine typische Metapher fürs Schreiben? Warte. Ah ja, genau. Jemand hat bei Threads die Formulierung gelesen, ich trage ein Buchbaby in mir, das geschrieben werden möchte.
Mhm.
Und die Person, die das hier gepostet hat, sagte, das ist das Allerschlimmste, was ich je lesen musste. Und dann ging eine kleine Diskussion darüber los, hier in diesem Discord. Mehrheitlich wurde gesagt, so von wegen so, oh, es ist halt so, aber es ist irgendwie diese Sache von mit Ideen schwanger gehen, gerade so beim Schreiben. So eine Idee gebären, ein Buch erblickt das Licht der Welt, ist schon, glaube ich, relativ verbreitet, ne?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schlüssiger zu sagen, die Idee reift. Also ich finde tatsächlich nämlich auch dieses Buch Baby, es passt und es passt nicht, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde nämlich auch durchaus sehr schlüssig das, was die Joanna Penn dazu sagt. Die sagt, es gibt diesen Punkt, wo es sich noch wie ein Buchbaby anfühlt. Und wenn das dann aber veröffentlicht ist, dann lässt sie es los. Dann sind es Bücher, die für sie arbeiten. Dann geht es auch einfach ums Geld verdienen damit. Und dann findet sie es falsch, das als Kinder oder Babys zu sehen. Und da geht sie irgendwann gedanklich und gefühlsmäßig in den Punkt, dass es ein Produkt wird. Und ich könnte.
Das ist spannend, dass es auch so eine Transformation unterläuft.
Ja, genau. Und ich habe gerade gedacht, passt dann eher die Formulierung, die Idee muss in mir reifen. Aber das fühlt sich so passiv an, weißt du, zu sagen, ich gehe damit schwanger, ist, da bin ich noch ein Stück weit mehr eingebunden. Also es ist zwar auch passiv, aber es ist nicht nur passiv. Weißt du, ich bin auch beteiligt an einem, oder ein Teil von mir. Ich bin halt nicht bewusst beteiligt, aber ein Teil von mir, ein unbewusster Teil, ist damit daran beteiligt. Und es ist ja nicht nur die Idee, die einfach in mir reift, sondern es ist ja ein Prozess, wo ein Teil von mir beteiligt ist. Also es wäre ja kein Brutkastenprojekt. So, ich kann das nicht in ein Buch packen und das Buch arbeitet damit. Sozusagen, sondern ich muss ja auch einen Teil dafür tun. Also nicht im Sinne von aktiv handeln, sondern im Sinne von etwas passiert mit der Idee. Ja. Ich kann das nicht neurologisch erklären.
Ja. Nee, finde ich soweit ganz schlüssig. So. Also ich kann mit diesem Metaphernfeld nicht ganz so viel anfangen. Ich verbinde das gedanklich aber auch mit etwas anderem aus so diesem Buch- und Lese-Lifestyle-Bereich, mit dem ich auch wiederum nicht so viel anfangen kann. Und ich glaube, das ist hauptsächlich das, dass ich, für mich ist es immer so dieses, weißt du, so diese zuckersüße Booktuber-Welt und Bookstagram-Welt, so, wo so Buchinfluencer halt immer so chronisch gut gelaunt ihre Lieblingsromane vorstellen und so oder auch ihre Schreibtipps geben und dann mit so einer lustigen, lizenzfreien Musik unterlegt. Und das ist alles irgendwie nicht so meine Welt. Und für mich gehört das irgendwie, ich assoziiere das so damit. Obwohl die Assoziation wahrscheinlich gar nicht korrekt und ganz gerade ist. Aber ich kriege das irgendwie nicht getrennt in meinem Kopf. Und ich habe zu lange Germanistik, glaube ich, studiert, als dass ich irgendwie schreiben so mit Happy, Sunshine, alles ist cool und alle sind super gut gelaunt.
Ich kenne die Welt assoziiere. Gar nicht. Also, weil
nicht?
Ich
also
da,
dann, oh, aber auf finde, Instagram, doch. Also doch, du kennst die definitiv. Du bist, also das ist aber auch so, das
bin
ist
ich
um
Teil
ehrlich
davon?
Zu sein. Nee, so wie du es machst, nicht so ganz. Aber du bist schon teilweise nah dran, aber du hast halt zum Glück nicht diese Optik. Da hatten wir doch. Nee, also die Optik deiner Videos. Also, das sind dann halt so Videos von so perfekt ausgeleuchteten Leuten und die stehen immer so vor den gleichen Bücherregalen, die dann irgendwie mit so Lichterketten behängt sind und so. Es sieht aus wie so ein Set von so einem typischen Twitch-Streamer. Die sehen inzwischen auch alle exakt gleich aus.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber und ich finde das. Dass die gar nicht immer nur positiv sprechen.
Ja, aber dann so, die sind dann immer so dieses so, oh ja, und das ist so total schön gewesen beim Lesen und oh, und also halt vor allem, wenn sie irgendwas bewerben.
Ach so, meistens eher, aber es geht mehr um das, Lesekanäle sozusagen, die eher
Ich glaube auch, aber es sind teilweise auch diese Schreibdinger, die dann so auch so mit, ja, einfach alles positiv sehen und dann kriegt ihr das auch schon hin und einfach den Erfolg visualisieren und dann geht's auch schon direkt los.
Einfach
so,
das nächste Mal, wenn du über sowas stolperst, musst du mir das einfach mal
ja,
schicken.
Okay.
Bitte.
Mache ich. Ich versuche meinen Algorithmus von sowas ein bisschen freizuhalten.
Achso, ja, das ist dann natürlich ungünstig.
Man kommt dann ja doch auch mal drüber.
Dann schick's mir nicht, dann sag mir einfach, wer es gepostet hat. Dann denkt dein Algorithmus nicht, dass du das toll findest.
Ja, genau. Aber ich bin das Problem. Ich bin zu zynisch.
Es bist nicht du. Wir müssen uns trennen, aber es liegt nicht an dir.
Ja, das ist, genau. Nee, ich bin einfach zu abgestumpft für sowas.
Ja, also fair enough. Ich sage das über ganz viele Bereiche in meinem Leben. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
Ja, ja.
Letztes Mal, als wir gesprochen haben, habe ich noch gesagt, oh Gott, ich bin zu kritisch, erinnerst du dich? Und du hast gesagt, nein, das ist total in Ordnung. Jetzt weiß ich auch warum. Sonst müsste ich gehen. Ja, okay.
So.
Herzlich willkommen zu einem nicht fancy Lifestyle Gespräch.
Nicht sonderlich fancy, sondern eher ein bisschen punk und rough ist auch das Buch, das wir heute besprechen.
Genau, voll.
Um dem nochmal ein bisschen Raum zu geben in dieser Episode.
Wie fandst du denn das?
Nach diesem Buch benannt sein wird. Ich fand es tatsächlich sehr cool, aber vielleicht ich habe eine Weile gebraucht, bis ich es sehr cool fand. Und zwar bis zum Kapitel Tension. Vorher war ich mir nicht so ganz sicher, ob es mir was bringt. Und das Buch ist in mehrere Großkapitel unterteilt, die wiederum in sehr viele kleine Kapitel unterteilt sind. Und diese Kapitel sind Textures, Establishing Your Authority, Tension und Process. Und ganz am Ende kommt dann noch so ein paar kleinere Sachen, aber das sind so die vier großen. Also ich habe eigentlich fast bis zur Hälfte des Buchs gebraucht, bevor ich wirklich gemerkt habe, hey, okay, das ist nicht nur cool, um es im Podcast zu besprechen, sondern das bringt mir auch ganz persönlich was.
Und das bei Tension.
Ich habe vorher nicht so wirklich gefremdet. Ja, genau. Also kann ich dann auch gleich beschreiben, warum. Aber das ist das Kapitel, das mir am meisten gebracht hat. Und
am meisten auch dann nicht die anderen dahinter Da hat es dann wieder aufgehört sozusagen. Also
eigentlich dann war es eigentlich fast kontinuierlich.
Ja.
Also tatsächlich auch das Process-Kapitel fand ich sehr, sehr gut.
Ja, das war mega.
Mit sehr vielen guten Ratschlägen. Und davor, ich glaube, ich hätte halt irgendwie, ich weiß nicht, können wir auch gleich drüber reden, ob ich hätte, glaube ich, das Buch vielleicht anders angeordnet von den Großkapiteln her. Vielleicht aber auch nicht. Also, na, mal gucken, wie fandest du es denn?
Also, ich fand es super, aber ich habe auch vorhin schon, als wir einmal kurz vorher drüber gesprochen haben, es fühlte sich trotzdem sehr langsam an. Ich weiß aber nicht, ob es daran lag, dass ich das als Kindle, also als E-Book gelesen habe.
Ja.
Und ich das Gefühl hatte, die Seitenanzahl lügt. Also, du liest eine halbe Stunde und hast das Gefühl, oh, geil, so ich komme auch voran und guckst und denkst, eine Seite? Nein, das kann nicht sein. Etwas ist hier komisch.
Ja.
Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen.
Man hat das Gefühl, man liest es wahnsinnig schnell, weil es auch so schnell geschrieben ist.
Ja, genau.
Also die Kapitel sind teilweise so eine Seite lang.
Ja.
Aber es sind halt richtig viele. Also ich habe versucht, mir noch so kleine Zusammenfassungen zu schreiben. Zu jedem der Unterkapitel einfach nur so einen Halbsatz. Und ich habe hier jetzt schon 3 Seiten voll geschrieben. Und ich habe nicht das ganze Buch auf diese Art und Weise bearbeitet bekommen. Nur so 2 Drittel in etwa. Also da steckt super viel drin, obwohl es insgesamt nur so 200 noch was Seiten sind. Also,
ja, 236.
Ja.
Aber ich fand es total cool. Und ich habe ja in der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich finde, also ich war ja oft schon in meinem Leben an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ja, Schreiben ist ein Handwerk. Aber und, was ist das Handwerkszeug? Und da fand ich tatsächlich sehr sympathisch, dass mein Gefühl war, dass er damit anfängt, dir den Werkzeugkasten zu geben.
Ja, das stimmt. Genau. Und
einfach
genau,
nur,
und
weil das sozusagen...
Der Prozess, ja, erst kommen die Tools, dann kommt der Prozess am Ende. Ja.
Und ich dachte, endlich geht's mal nicht um Mindset.
Also
vielleicht ist es blöd,
stimmt.
Aber ich dachte, weißt du, endlich geht's mal um... Schreiben ist ein Handwerk und hier ist das Handwerkszeug und jetzt mach. Und er sagt ja auch, ich bin der rough Typ, so wenn ihr, wie hast du es gesagt, wenn ihr die Lifestyle-Instagram-Book-Welt haben wollt, dann bin ich vielleicht
das ist eher nicht so.
Das ist einfach so geil, weil er sagt, erzählt von Lesungen, wie einfach Leute in Ohnmacht fallen und bei 73 aufgehört hat zu zählen.
Auch Lesungen, wo er quasi abgetrennte Fake-Gliedmaßen in die Menge wirft
und
schreibt. Naja, kommen wir gleich zu. Erstmal ganz kurz vielleicht, kurzer Hintergrund, weil ich glaube, der Name ist gar nicht so bekannt. Jack Palahniuk ist wahrscheinlich als allerbestes bekannt als der Autor von Fight Club. Und Fight Club ist ein Roman. Ursprünglich. Und erst danach ein Film. Wissen ja auch nicht alle. Genau. Und das ist auch sein berühmtes, das ist sein Erstlingswerk tatsächlich. Und gleichzeitig sein berühmtester Roman. Bis heute, würde ich sagen.
Andere Übrigens finde ich das sehr sympathisch auch, dass er sich auch selber bezeichnet, ja, mehrfach im Buch, als der Autor von Fight Club und Fight Club 2. Und
Fight Club 2 ist tatsächlich, glaube ich, nur ein Comic. Also es ist kein Roman.
Okay, aber es steht irgendwo zwischendurch auch drin. Was heißt nur ein Comic?
Also genau, aber es ist quasi, also falls ihr jetzt loszieht und quasi den Roman Fight Club 2 sucht, den werdet ihr wahrscheinlich nicht finden, wenn ich das richtig begriffen habe. Ihr müsst euch dann eine Comic-Reihe holen. Ist ja auch cool.
Ist auch gut, finde ich. Auf jeden Fall sieht er ja auch selbst, dass es viel mit diesem Buch zusammenhängt. Und ganz am Ende, in diesem über den Autoren, steht da, Autor von Fight Club, was bekannt wurde dadurch, dass es verfilmt wurde.
Ja, genau. Aber ich glaube, es war auch vorher schon ein kommerziell erfolgreicher Roman. Aber natürlich ist das so, ich glaube, das hilft, wenn dein Buch verfilmt wird und dann zu einem absoluten Blockbuster wird.
Und ich glaube, dafür hilft es er auch sehr. Er sagt ja auch, schreib, wie du einen Film sehen würdest. So.
Ganz genau, da geht es relativ viel rum. Genau. Ansonsten einmal mal ein paar andere Sachen zu nennen. Ich glaube, was noch ein bisschen, also wenn man mit seinem Werk so ein bisschen vertraut ist, könnte man noch Choke kennen. Ein anderer Roman, der ebenfalls verfilmt wurde. Und diese Geschichte, wegen der 73 Leute in Ohnmacht gefallen sind, das ist eine Kurzgeschichte, die heißt Guts. Und genau, Also hast er schreibt auch sehr viele Kurzgeschichten, Essaybände. Ich muss gestehen, dieses Buch, was wir jetzt heute besprechen, ist das allererste, was ich von ihm gelesen habe.
Okay, ich auch.
Ich hatte nie so ein großes Interesse dran, Fight Club zu lesen. Ich fand den Film gut, aber irgendwie über die Jahre hinweg habe ich so ein bisschen Probleme mit dem Film bekommen. Nee, nicht mit dem Film, das stimmt nicht, mit der Rezeption des Films. Fight Club ist ja auch so ein Film, der gerne mal absichtlich falsch verstanden wird von so einem gewissen Schlag Menschen. Also die dann irgendwie sagen so, naja, so Tyler Durden ist ja eigentlich der coole Typ in dem Film. Mhm. Und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen, weil ich mir dachte so, vielleicht finde ich den inzwischen auch gar nicht mehr gut. Und dann hatte ich auch nicht so den Reiz, das Buch zu lesen. Ich würde jetzt, glaube ich, auch eher mal was anderes von ihm lesen. Also ich würde, glaube ich, jetzt nicht mehr Fight Club holen, ich würde mir irgendwas anderes holen. Mhm. Mal so blind rein. Weil Interesse dran hätte ich jetzt durch sein Schreibbuch auf jeden Fall.
Mhm. Ich fand übrigens auch spannend daran, dass im Kontext zu den anderen Schreibratgebern, die wir schon gelesen haben, besprochen haben, dass es gefühlt die andere Seite ist zu Anne Lamott. Also Anne Lamott schreibt ja immer über sich als diese Leiterin oder schreibt ganz viel als aus der Sicht, aus der Perspektive der Leiterin eines Schreibworkshops, und er schreibt halt ganz viel aus der Perspektive eines Teilnehmers eines Schreibworkshops. Ja. Er schreibt dann zwar immer, if you were my student, I would, aber er schreibt das Gerüst ist, dass er bei einem anderen Autoren, bei Tom Spandauer?
Ja.
Den ich, wie man schon erahnt, jetzt auch nicht kenne. Ich habe es auch nicht nachgeschlagen.
Ich habe auch nie was von ihm gelesen.
Der auf jeden Fall, genau, er beschreibt, wie er wöchentlich mit anderen da zusammensitzt in diesem Schreibworkshop.
Mhm. Aus dem, glaube ich, wenn ich es richtig gehört habe, auch wirklich namhafte Autoren und Autorinnen hervorgegangen sind. Und zwar auch einige, ist ja auch schon mal ein Erfolgskriterium, wenn du einen Workshop hast und dann werden da mehrere Leute kommerziell erfolgreich. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass du einen guten Schreibworkshop gibst, würde ich mal sagen. So against all odds. Genau, Tom Spanbauer, was hat er denn? Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber genau, ich kenne auch keinen einzigen seiner Romane. The Man Who Fell in Love with the Moon. Das habe ich zumindest schon mal gehört, aber nicht gelesen.
Das erwähnt er ja auch ein paar Mal in dem Buch.
Ja, wahrscheinlich habe ich es im Buch gelesen und recognize es deshalb. Also ich würde auch sagen, also es ist in einiger Hinsicht so ein bisschen die Gegenthese zu anderen Sachen, die wir besprochen haben. Teilweise. Nicht nur. Aber du hast recht, also ein großer Punkt ist bei ihm auch dieses, es ist interessant, dass er in diesem Konjunktiv bleibt, ne? Dieses, if you were my student, I would advise you to, ist ja eine Phrase, die sich durch das ganze Buch zieht und eigentlich in jedem Kapitel irgendwie dann so die Lektion zusammenfasst. Also man kann eigentlich das ganze Buch scannen, immer nach dieser einen Phrase, und da ist dann quasi die Quintessenz des jeweiligen Kapitels immer zusammengefasst in einem Schreibauftrag. Und der bleibt aber immer im Konjunktiv, also er spielt auch so ein bisschen mit dieser Rolle, dass er sagt, naja gut, ich bin aber echt nicht so der Lehrertyp, ich schreibe jetzt hier einfach nur auf, wie ich es mache und stelle so ein fiktives Szenario hin von, wenn ich Schreiblehrer wäre, was aber ja irgendwie gleichzeitig totaler Quatsch ist. Und dann schreibt er aber natürlich trotzdem diesen Schreibratgeber. Also so ein bisschen auch so ein Spiel mit den Ebenen. Das macht ja aber Anne Lamott auch, obwohl sie ja wirklich Schreibtrainerin ist und Lehrerin und diese Workshops macht, sie macht, da ist sogar eine Ähnlichkeit, finde ich, weil sie hat jetzt auch nicht dieses Autoritäre, ihr müsst das so und so machen, sondern sie sagt ja auch so, ja, so könntet ihr das machen oder so mache ich das halt. Und das ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber vielleicht funktioniert es für euch auch gar nicht. Also da habe ich sogar eine Ähnlichkeit gesehen zwischen den beiden. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man die in den Raum setzt und die sich über ihr Schreiben unterhalten, dass die sich ganz gut verstehen würden, hatte ich irgendwie so das Gefühl.
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob so, also manchmal denke ich, reden die dann überhaupt über Schreiben? Also,
vielleicht besaufen die sich einfach auch nur zusammen, ganz ehrlich. Aber dabei reden sie vielleicht über das Schreiben.
Ja, ich fand spannend, ich habe jetzt zuerst gerade gedacht, ja, der redet halt gar nicht über das Überarbeiten zum Beispiel, wenn ich überlege, so Stephen King oder auch der Haruki Murakami, wo das ja, wo wir gesagt haben, es ging irgendwie auch, haben wir bei beiden über die Überarbeitungsprozesse geredet und das irgendwie die Frauen, die ersten Lesenden und so. Und seine ersten Lesenden sind ja die Gruppe, diese Schreibgruppe. Genau. Also das sind die ersten, wo er das dann vorliest und die Reaktion anguckt. Und ich hatte, und dann, genau, das war eben mein Impuls zu sagen, der spricht gar nicht so viel über das Überarbeiten, aber eigentlich hat er das halt viel smoother inkludiert in das Reden über das Schreiben. Weißt du, ich merke bei mir, wenn ich sage immer, das gehört zum Schreibprozess dazu wie alles andere und denke für mein Schreiben aber oft das separiert. Also jetzt zum Beispiel, als du vorhin gesagt hast, da war eine Schreibhemmung bei dir, hatte ich tatsächlich einen kurzen Moment, wo ich dachte, ja, stimmt, der hat ja recht. Ich habe es aber nicht als Schreibhemmung gesehen, weil es ja nicht ums Schreiben ging, sondern ums Überarbeiten.
Ja.
Und auch wenn ich das kognitiv und mit allem, was ich bin, weiß, dass das Teil des Schreibprozesses ist, sortiere ich das manchmal aus. Und das fand ich sehr schön, wie er das so mit reintut. Also wie er auch nochmal eine andere Art des Schreibens beschreibt. Dieses Sammeln von Notizen, Drucken, Binden. Also ich denke mal, er meint nicht wirklich Binden, sondern einen Ordner tun oder so. Aber er schreibt Binden.
Und er spricht sogar, er sagt, du brauchst, er listet irgendwann mal Material auf, was man wirklich braucht auf dem Schreibtisch. Und da sagt er wirklich so, so Ringbindungen. Also so ein bisschen, wie man so in einem Copyshop eine Bachelorarbeit binden lässt. Ich glaube, das meint er. Einfach so ein Ring, damit du die losen Blätter halt zu so einem losen Ordner machen kannst. So hatte ich das verstanden.
Ja, genau. Und genau, sammel deine Ideen, schreib sie am Computer aus, druck sie aus und dann nimm sie immer mit. Und dann kannst du, dann überarbeitet er da drin quasi die ganze Zeit, dann geht er wieder an den Computer, baut es ein und so weiter. Und so wächst seine Geschichte, weil er sagt, er hat keine Zeit für lange Schreibtage.
Genau, das fand ich total geil. Er sagt an einer Stelle, wenn er sich wirklich zum Schreiben hinsetzt an seinen Schreibtisch, dann möchte er Quality Time haben mit seinem Schreiben. Und dafür ist es wichtig, dass er die Denkarbeit und diesen ganzen Prozess und Notes generieren und Ideen aufschreiben, dass er das alles schon hat und wann anders gemacht hat, damit er wirklich am Schreibtisch nur noch schreiben kann. Das ist ein bisschen gegenteilig. Zum Beispiel Stephen King hat ja gesagt, du brauchst eine Routine, setz dich jeden Tag hin und auch wenn dir da überhaupt nichts einfällt, du sitzt halt da. Das ist dein Job.
Ja.
Und er beschreibt es ja, also er beschreibt es ja auch biografisch aus einer ganz anderen Sicht, weil er war ja zum Beispiel, während er Fight Club geschrieben hat, während er also noch keinen kommerziellen Erfolg hatte, war er ja so Fließbandarbeiter. Also so, da habe ich das richtig verstanden, so, die haben so Lastwagen zusammengeschraubt. Also er war so ganz klassisch, General Motors mäßig irgendwo am Fließband halt Autos zusammengebaut. Und damit hat er irgendwie sein Geld verdient. Und das merkt man irgendwie in seiner Art. Er hat halt eben nicht dieses so, na, ich habe hier so ein schönes Schreibzimmer und so. Er schreibt, an einer anderen Stelle sagt er auch, am besten arbeiten kann er an absolut langweiligen Orten, an denen aber gleichzeitig noch andere Menschen sind. Also wenig Ablenkung im kreativen Sinne, aber die ganze Zeit so ein Buzzing um ihn herum. Und als Beispiele gibt er dann wirklich so Wartezimmer von Krankenhäusern oder Ärzten oder Waschsalons und sowas in der Art. Also das ist ein anderer, die Beschäftigung Schreiben sieht bei ihm wirklich anders aus als bei den anderen Ratgebern, die wir bis jetzt hier im Podcast besprochen haben, auf jeden Fall. So, ich glaube bei Haruki Murakami, das sieht auch ein bisschen anders aus, wie der schreibt.
Ja, und das fand ich auch sehr sympathisch, weil er wirklich sehr ehrlich gefühlt schreibt, was da passiert. Eben, wie gesagt, mit diesem Ausdrucken, das zwischendurch drauf gucken, Notes rein. Alter.
Ich habe ja auch, meine Notizen sind auch halb Englisch, halb Deutsch. Ist ganz schlimm.
Das zieht sich jetzt einfach durch diesen Podcast. Von hier an kriegen wir das nicht mehr hin mit der Einsprachigkeit. Oh Gott. Notizen aufnehmen, Entschuldigung. Notizen aufnehmen.
Ich glaube, die Leute verstehen, was wir mit Notes meinen.
Nein, ich habe das nicht geschafft, das eine Englisch und das andere Deutsch auszusprechen. Notes rein.
Ja.
Notes rein. Genau. Also. Das wird jetzt ein Outtake. Also.
Als ob wir Outtakes machen. Den Satz bitte nochmal neu.
Notizen einfügen, dann wieder an den Schreibtisch das einfügen und so weiter. Das fühlt sich halt wieder an wie konkret Handwerk für mich. Und das fühlt sich
ja
nach einer konkreten Methode an. Und auch, was er sagt, so dieses, die Tipps, die er gibt, sind sehr handfest für mich. Also
ja, auf jeden Fall.
Menschen beobachten, sagen zwar viele Leute, aber er gibt konkrete Beispiele, wie er das einbaut und wie er das nutzt.
Und seine Beispiele sind teilweise so, wo ich mir dachte, so uiuiuiui. Also an einem beschreibt er ja wirklich so dieses, wo er so ein Streitgespräch von so einem Paar mitbekommt, irgendwo im öffentlichen Raum. Und er so richtig dann meinte, so, die waren dann kurz davor, sich zu prügeln, gefühlt oder wirklich so tätlich aufeinander einzuschlagen. Und er dann meinte so, er ist dann wirklich so aufgestanden, aber nicht, um dazwischen zu gehen, sondern seine Beschreibung war irgendwie so to bask in the reality of it all oder so.
Mhm.
So, dass er dann meinte so, okay, hier ist so eine rohe, echte, authentische Situation, die er verwenden kann oder aus der er irgendwie Inspiration zieht. Also, ja. Er hat ja auch durchaus einen Hang zum Morbiden, sowohl in seinem eigenen Schreiben als auch in den Anekdoten, die er selbst in dieses Buch reinbringt, als auch in auch so Dingen, die er erlebt. Ja,
ja, ist ein gutes Beispiel dafür, finde ich, dass du sehr in deinem Leben das wahrnimmst, worauf du dich polst. Also er sammelt ja zum Beispiel Geschichten von Autoren und Lesungen, die was mit Blut zu tun haben.
Wow, ja.
Ne?
Ja.
Und das ist halt sehr, und das Buch würde ich halt auch nur Leuten empfehlen, die sowas auch lesen können, weil selbst wenn es ein Ratgeber ist, sind die Geschichten, die er erzählt, ja, schon auch rough, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Und es fließt Blut und es fallen Leute um und so weiter. Und auch das, was er erzählt, was ihm teilweise mit seinem Publikum passiert, ist ja nicht ohne. Und ich habe den Faden verloren. Was wollte ich gerade sagen?
Ja. Das meinte ich auch ganz am Anfang mit, das ist alles so ein bisschen mehr Punk.
Ja.
Und er selbst ist halt auch, also ich habe auch geguckt, irgendwie auf Wikipedia steht, er gehört auch irgendeiner anarchistischen Gesellschaft an und so. Also so, wenn ihr Fight Club als Film kennt, ist es jetzt so, also da sind Teile vom Autor drin, auf jeden Fall. Würde ich jetzt sagen. Man merkt auch so, der hat, glaube ich, auch gar keine Lust auf so ein klassisches Autorenleben. Also gerade, er beschreibt immer, zwischendrin sind immer so Interludes, wo er Anekdoten von seinen Lesungen erzählt. Diese Kapitel heißen immer A Postcard from the Tour. Und das sind einfach nur weirde Anekdoten von irgendetwas, was ihm auf Lesungen passiert ist. Meistens dann auch mit irgendeiner Message verbunden, aber oft auch einfach so, ja, das ist halt passiert. Das ist eine kuriose Geschichte von meinen eigenen Lesungen. Aber auch er selbst trägt auch sehr, sehr viel dazu bei, seine Lesungen kurios zu machen.
Ja.
Unter anderem, indem er halt schiffscontainerweise so Halloween-Prosthetics bestellt, also so aus China, so billige abgeschnittene Arme und Hände, also wirklich so Halloween-Deko, so wie er es beschreibt, wahrscheinlich richtig billig. Und er macht das, weil er sagt, Leute wollten immer wieder, dass er quasi so auf ihre Haut unterschreibt und die Leute dann direkt zum Tätowierer gegangen sind und sich halt seine Signatur haben tätowieren lassen. Und er hat gemeint, irgendwie möchte er das nicht und das findet er irgendwie uncool. Und dann hat er immer, sich angewöhnt, halt diese Prosthetics mitzunehmen und darauf zu unterschreiben, wenn jemand möchte, dass er
gesagt,
irgendwo auf der Haut unterschreibt.
Oder?
Und dann hat er auch gesagt, genau, und er hat auch noch gesagt, als Gag schmeißt er die Dinger auch noch ins Publikum und so. Und daraus ist die wahnsinnig geile Anekdote entstanden, wo ich wirklich beim Lesen mir dachte, Alter, das ist wirklich so, das ist so ein The Office-Moment. Wo er beschrieben hat, dass er eine Lesereise organisiert hat und dann hat er halt so, sein Verlag hat halt diese Boxen mit abgetrennten Gliedmaßen verschiedenen Bookshops geschickt und dann hat aber quasi in dem gleichen Verlag, in dem er dann auch ist, ist der Autor gewesen von diesem Autobiografiebuch, dieser Extremsportler, dieser Kletterer, der in eine Felsspalte gefallen ist und dort fast gestorben wäre und nur rausgekommen ist, indem er sich seinen eigenen Arm abgesägt, abgebissen hat. Das wurde auch verfilmt. Ich habe den Film nie gesehen und auch das Buch nicht gelesen. Ich kenne aber die Geschichte. Und exakt dieser Autor hat immer jeweils in den Bookstores 2 Tage vor ihm gelesen. Und die Bookstore-Leute hätten quasi immer, wären immer auf diesen einarmigen Autoren zugegangen und hätten gesagt, hier ist ihre Box mit abgeschnittenen Armen. Weil nicht immer ganz klar drauf stand, dass das ihm gehört.
Nee, also da stand immer ganz klar drauf. Die haben das nur nie gelesen. Da stand immer drauf.
Aber es war der, oder sie haben es nicht genau. gelesen, aber es war halt der gleiche Verlag.
Da stand halt immer ganz Verlag fett drauf, versendet. Erst öffnen, wenn Chuck Palahniuk da ist. Palahniuk?
Genau. Aber da halt da das Logo vom Verlag drauf war, haben die halt immer gedacht, ah, das gehört vielleicht schon zu dem. Und dann ist halt der Eindruck so ein bisschen entstanden, dass halt Chuck Palahniuk einfach nur ein Arschloch ist, der quasi halt diesen Kollegen von ihm mockt, indem er ihm abgeschnittene Arme auf seine Lesung zuschickt.
Ja.
Und das ist so ein Cringe-Moment, wo ich
wobei er da auch sagt, Scheiß, so, als
ich hätte mich nicht in diese Läden reingetraut.
Ja, wo er so auch sagt, als ob ich wüsste, wer vor mir liest. Also, wer, als ob ich wüsste, wer in deren Buchladen immer vor mir dran ist, so, ne? Das ist.
Ja, ja, genau. Also, es war ja auch so unausgesprochen. Er hat dann ja auch gesagt, er hat den Autor kontaktiert und hat halt, der Autor hat gemeint, so, ey, ja, so, ich glaubt ihr, dass das nichts mit mir zu tun hat? Völlig okay. Also es war halt ein lustiger Zufall. Also die beiden waren dann sich auch komplett grün. Aber er hat dann halt gemeint, so das Judgment von den Leuten, die in den Bookstores gearbeitet haben, war wirklich so körperlich zu fühlen. Ja, aber ist halt auch schon ein bisschen eine exzentrische Idee zu sagen, zu meiner Lesung gehört einfach eine Box voller abgetrennter Arme.
Ja, später ja auch andere Sachen. Irgendwann auch Süßigkeiten, weil er sagt, er kriegt diesen Hass auf Leute bei Lesung, was ja viele Autoren tatsächlich beschreiben. Weil es wird ja irgendwann einfach zu viel. Das kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen. Und
ja.
Dann kriegt er so einen Hass auf Menschen und dann ist er irgendwann, ich glaube, über einen Tipp auf die Idee kommen, den Leuten einfach Süßigkeiten zu schenken, weil du kannst Leute nicht hassen und ihnen Süßigkeiten schenken. Also.
Es ist schön beschrieben, ja.
Schenkt er denen halt einfach Süßigkeiten.
Mhm. Ja, so Mental Priming. Ja. Also da sind wirklich, da werden teilweise echt absurde Sachen beschrieben. Also allein deswegen ist das Buch lesenswert. Das hat jetzt gar nicht so viel mit dem Schreiben zu tun. Aber ja, man sollte dafür schon ein bisschen, also eine gewisse Toleranz für Absurdes und auch durchaus ein bisschen Ekelhaftes sollte man haben.
Ja.
Also ganz am Ende die Geschichte, die er mit den, ja, mit den Mäusen beschreibt, die, ja genau, die brauchen wir nicht im Podcast machen. Da ist auch nicht er dran schuld. Aber die hat mir am Ende auch, die hat mich auch gekriegt, sage ich mal.
Ja, mich auch. Also tatsächlich fand ich ein Stilmittel übrigens ganz toll, das er eingebracht hat. Und das ich vorhin schon einmal kurz angedeutet habe, nämlich mit diesen vielen Geschichten, aber auch, dass er viel ja Literaturverweise reinbringt. Und das fand ich deshalb ein spannendes Stilmittel, weil das etwas ist, was Stephen King zwar empfiehlt, aber nicht umsetzt selber. Also nicht explizit. Also Stephen King sagt, du musst viel lesen. Mhm. Und er sagt an keiner Stelle, du musst viel lesen, aber bringt so verdammt viel Referenzliteratur ein, dass du die ganze Zeit das Gefühl hast, scheiße, bin ich unbelesen.
Ja, und gleichzeitig ist es, das habe ich mir auch notiert, es ist schon so ein bisschen ein Kanon amerikanischer Klassiker.
Und sagt, dass er nichts für Klassik übrig hat.
Ja, und referenziert aber permanent The Great Gatsby.
Ja, genau.
Citizen Kane, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Also es ist auch nicht immer nur Literatur, teilweise auch Filme, weil er auch, es geht sehr, sehr viel um filmisches, szenisches Schreiben. Deshalb sind auch Filme sehr oft Referenzen. Aber schon halt auch so A Catcher in the Rye, also so amerikanische Klassikerliteratur. Und dann auch unbekanntere amerikanische Sachen oder für uns unbekanntere amerikanische Sachen. Keine Ahnung, ob die in den USA dann auch schon Klassikerstatus haben.
Ja, und Leute aus seinem Schreibworkshop, ne?
Und Leute aus seinem Umfeld, aus seinen Schreibworkshops, genau. Die, wo ich nicht einschätzen kann, wie bekannt die sind, aber auch publizierte Autorinnen und Autoren. Was mir aufgefallen ist, überhaupt nicht europäisch, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr US-zentriert, sein ganzer Kanon, den er hat an Quellen. Man kann ja auch über den Tellerrand schauen, tut er auch, aber allein, man merkt halt schon so, allein die US-Literatur hat schon so viel zu bieten, dass es dann auch schwierig wird zu sagen, naja, okay, da hat man noch mehr.
Und mir hat letztens mal bei Threads eine Frau geschrieben, also ich war mit der so im Dialog über Schreiben und dann hat sie geschrieben oder mir, ich weiß gar nicht, oder vielleicht war das auch ein Thread, auf jeden Fall ging es darum, dass eine Agentur ihr gesagt hat, es ging so um ihr Buch veröffentlichen im Ausland und sagte, nein, amerikanische Verlage nehmen deutsche Literatur gar nicht an. Also es ist, die deutsche Literatur hat gar keine Chance, weil die im amerikanischen Raum als nicht lesenswert gilt, sozusagen.
Spannend. Ich habe mir nämlich, ich hab mir hier wirklich notiert währenddessen, so, wenn man alle seine Tipps befolgt und versucht, die umzusetzen und die auf so einen, ich sag mal, eher europäischen Roman ansetzt, relativ egal welches Genre, dann müsste man diesen europäischen Roman wahrscheinlich als ziemlich schlechte Literatur einschätzen. Oder zumindest mal als Literatur, die sehr, sehr wenig von dem umsetzt, was er an handwerklichen Tipps gibt.
Ich habe mich gefragt, tatsächlich beim Lesen, das habe ich mich aber bei Stephen King, bei dem Handwerk zu Sprache auch schon gefragt, ob sich das, also es schließt an das an, was du sagst, ob sich das so auf deutsche Texte übertragen lässt. Ich glaube, ja, ich glaube, deutsche Texte würden dann auch gut funktionieren, sind nur oft nicht so geschrieben. Und das liegt ein bisschen etwas an, es war Stefanie Dreyfuss, hat es doch damals immer gesagt, breitgetretener Quark wird nicht stark. Und ich liebe diesen Satz und zitiere den sehr oft. Und das ist ja auch etwas, was du sagst, sehr schnell geschrieben, dieses Buch. Und das ist, was er macht, der schreibt halt einfach kurze, knackige Sätze und schreibt ein sehr hohes Tempo.
Und also das sind auch so, genau, also so diese praktischen Tipps, die er gibt, gehen ganz stark in diese Richtung. Wie wird etwas spannend? Also alles ist, jeder einzelne Tipp ist immer zu subsumieren unter, wie ist etwas spannend, wie ist etwas knackig und engaging zu lesen. Das ist, glaube ich, so echt so seine Maxime, ohne dass er bewusst sagt, das ist meine Maxime.
Ja, und er setzt es auch direkt so um. Ne? Also er gibt ja nicht.
Also er schreibt auch seinen Schreibratgeber
genau,
so.
Genau, er schreibt auch seinen Schreibratgeber so. Und das hat mir sehr gut gefallen, tatsächlich. Und es waren. Was sind denn deine Lieblingstipps? Ich wollte gerade meine sagen, aber sag mal erstmal deinen.
Also ich habe ja schon gesagt, bei mir hat dann vor allem das Kapitel Tension hat mir sehr, sehr viele gute Tipps gegeben. Und zwar, weil ich mir da die ganze Zeit dachte, wow, hier kann ich richtig viel für das Schreiben von Erzählrollenspielgeschichten rausnehmen. Weil da geht es ja ganz genau darum, dass ich ja für meine SpielerInnen schreibe und ich denen ja eine spannende Geschichte bieten möchte, bei der ich die permanent bei der Stange halten möchte. Also da soll ja keine Downtime drin sein. Und er benutzt ein paar Sachen. Zum Beispiel im Kapitel Tension gibt es das Unterkapitel The Clock versus the Gun. Und Clocks sind, also er sagt, eine gute Geschichte muss eine Clock installieren. Und damit meint er eine Zeit, die auf irgendein Ereignis hin runterläuft, bei der man als LeserIn weiß, da passiert was. Wenn das erreicht ist, passiert etwas. Es gibt einen Countdown, es gibt eine begrenzte Zeit. Diese Geschichte wird nicht endlos weit laufen, sondern die läuft auf einen gewissen Punkt hinaus. Und diese Clock muss etabliert werden, also beschrieben werden. Und das gibt es in Rollenspielen. Also Rollenspiele arbeiten mit der Clock-Mechanik. Und zwar sogar visuell teilweise. Also es gibt Rollenspiele, die sagen, leg eine Clock auf den Tisch und die sieht dann oft aus wie so, kennst du das klassische Trivial Pursuit? Und zwar die Spielfiguren. Das ist so eine runde Spielfigur und in die setzt man so kleine Kuchenteile in verschiedenen Farben ein, wenn man ein Wissensgebiet erfolgreich gelöst hat. Und so sehen diese Clocks in Rollenspielen oft aus. Also wie so eine geachtelte Pizza und dann füllst du halt diese kleinen Achtel oder Sechstel oder wie auch immer aus. Und wenn das ausgefüllt ist, dann passiert etwas in der Erzählung. Und das beschreibt er bei Clock. Und Gun ist dann das, er sagt dieses Prinzip von always hide a gun. Und das ist so dieses, das kennt man auch aus dem Filmischen. Wenn man in einer Szene zeigt, wie jemand eine Waffe irgendwo versteckt, dann muss in dem Film auch noch gezeigt werden, wie diese Waffe wieder hervorgeholt und idealerweise abgeschossen wird oder abgeschossen werden soll. Und das ist sein Hide the Gun. Also man muss dem Leser irgendwas zeigen und sagen, guck mal, das könnte später wichtig werden. Und dann lässt man den Leser es wieder so halb vergessen, aber in dem Moment, wo man die Gun wieder hervorholt, denkt sich der Leser und die Leserin, oh ja, da war ja was.
Genau.
Und hat dieses Wiedererkennen. Das war sowas, wo ich wirklich dachte, also das versuche ich auch schon.
Wobei du tatsächlich, finde ich, zwei Sachen von ihm vermischt gerade.
Aber das, ja, also das sind ja zwei Dinge.
Nee, du vermischt, also, ich glaube, du vermischt tatsächlich, er sagt, du musst Objekte immer wichtiger werden lassen und damit vermischst du gerade die Gun, die Waffe. Aber nicht so schlimm.
Nee, das ist das Kapitel Recycle.
Ja, genau. Objects. Ich hatte das Gefühl, du vermischst die gerade. Recycle your objects.
Ja, das geht, aber also das kann auch sein, also diese Kapitel kommen im Buch direkt hintereinander. Ja,
genau.
Also das geht auch so ineinander über. Ja, genau,
weil
also
bei der Gun, da sagst du auch im zweiten Part muss jemand sterben. Also das kann halt auch, muss nicht tatsächlich eine Person sein, die stirbt, sondern das kann auch sozusagen metaphorisch sein.
Jemand muss weggehen oder ein Charakter muss sich verändern, ja, genau.
Mhm. Und ja, genau, aber das war nämlich, sagt, wenn deine Geschichte keine Spannung hat, dann frage ich immer, where's your clock, where's your gun? Und ja, das hat auch mich, ohne das jetzt nochmal anzugucken, ohne nochmal groß in das Inhaltsverzeichnis oder meine Notizen zu gucken, ist das, was mir gerade, als ich dich fragen darf, das wollte ich nämlich auch nennen, ist es das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist.
Mhm. Das ist cool, dass es bei uns beiden ist, weil ich hatte halt wirklich gedacht, so, also das hat wirklich so ganz stark mit mir so resoniert und ich dachte mir so, ja, okay, das ist super einleuchtend und also viele seiner Sachen davor sind auch einleuchtend, aber bei dem war ich mir so, ja, klar, so ist ja ein super einfaches Prinzip, was eine Geschichte spannend macht und ich dachte halt bei mir so dieses, ah, okay, ich habe halt dieses Wiedererkennen aus einem anderen Kontext, aber dann ist das einfach prinzipiell sehr, sehr gut und einleuchtend beschrieben.
Ja, und er macht auch gute Beispiele dafür, was verschieden, wie so eine Clock sein kann. Also er sagt, ganz oft ist es eine Pregnancy, eine Schwangerschaft. Oder es ist, weil diese Schwangerschaft eben auch so ein natürlicher Zyklus ist, ne? Dann ist es eben eine Veränderung mit der Geburt. Oder dann hat er noch verschiedene andere auch Filmbeispiele, wo man die ganz klar sieht, mit bestimmten Zeitbegrenzungen. Das fand ich sehr, sehr einleuchtend und tatsächlich witzigerweise war sogar Recycle Your Objects auch mein zweiter Favorit. Habe ich dann auch direkt als nächstes dran gedacht, während du über die Clock erzählt hast, dass das mein zweiter Teil ist, der mir am meisten im Kopf geblieben ist. Auch weil ich den auch so eindrücklich finde, eben was du gesagt hast mit nimm dieses Objekt und hol es immer wieder raus und dann wird es wichtiger, wie zum Beispiel der Ring aus einer Geschichte, die er beschreibt. Und das ist einfach richtig gut umsetzbar und das ist, würde ich fast sagen, genreübergreifend. Im fiktionalen Schreiben und vielleicht sogar teilweise im non-fiktionalen Schreiben.
Du kannst repeat your objects und show your objects kannst du auf den wissenschaftlichen Bereich übertragen, weil das ist dann halt dein Forschungsobjekt.
Ja, das stimmt. Das geht tatsächlich,
dass du immer wieder zeigen musst, um es signifikanter zu machen.
Ja, und es ist sogar auch, ich bin ja gerade auch gedanklich immer mal im autobiografischen Schreiben unterwegs, auch da ist es so, weil wenn wir zu Natalie Goldberg gehen, ne, die mit dem Writing Down the Bones oder auf Deutsch heißt das Schreiben in Cafés und die auch ganz viel zu autobiografischen Schreiben erzählt und sagt, schreib nicht einfach deine Lebensgeschichte, sondern schreib deine Lebensgeschichte zu etwas. So, bei mir geht es zum Beispiel um das Entdecken meiner Träume beziehungsweise das in Kontrast gesetzt mit meiner Sehbehinderung. Das ist sozusagen das, worum sich das immer wieder dreht und da komme ich immer wieder drauf zurück. Und zwar auch als kontrastierend sozusagen. Träumen im Gegensatz zu mit einer Schwerbehinderung in unserer Gesellschaft leben.
Das ist ein guter Punkt, weil das ist ja auch bei ihm so dieses Kontext ist super wichtig. Also auch so immer dieses, sowohl auf der handwerklichen Ebene, also es sind zum Beispiel ganz viele seiner Tipps, gehen auch in die Richtung zu sagen, schreib nicht aus deiner Perspektive über eine Figur, sondern schreib aus der Perspektive der Figur über etwas und beschreib die Figur dadurch. Also so, das ist ein super wichtiges Kapitel. Das ist, glaube ich, auch bei Tension. Nee, Quatsch, das ist sogar schon vorher. Das ist eine der ersten Sachen. Das ist sogar bei, ist das schon bei Texture? Ja, das kommt schon bei Textures, nämlich Big Voice versus Little Voice, was auch so ein Prinzip ist. Also dieses, Big Voice ist quasi so der Narrator, der spricht. Germanistisch würde man halt sagen, so der allwissende Erzähler oder zumindest mal ein Erzähler dritter Person, der Dinge überblickt und der mit einer Autorität reden kann. Und Little Voice ist sozusagen, er nennt es dann so, die Kamera halt so scharf stellen auf etwas. Und da sind wir wieder bei Anne Lamott. Das hat mich super erinnert an Anne Lamotts kleinen Kameraausschnitt. Also wo sie sagt, halt so nur durch den Filter einer Linse gucken und alles links und rechts erstmal ausblenden. Und das ist, glaube ich, bei Palahniuk halt die Little Voice. Dinge mit einer Einschränkung erzählen, also auch ganz oft Informationen vorenthalten, aber nicht als allwissender Erzähler die Informationen vorenthalten, sondern halt eben aus der Figurenperspektive eine Figur nehmen, die nicht alles weiß und diese zum Erzähler machen, damit dadurch Spannung aufgebaut werden kann.
Ja, das fand ich auch spannend, dass er sagt, Leser wollen nicht das Gefühl haben, dass die Hauptperson cleverer ist als sie selbst.
Mhm, stimmt. Das ganze Kapitel sagt er mit, bau Fehler ein in Figuren, um sie irgendwie more likable zu machen. Mhm. So, dass eine Figur irgendetwas falsch macht oder nicht richtig weiß oder halt wirklich auch einen Fehler macht und dieser Fehler dann wiederum auch den Plot betreiben kann. Genau. Also es geht alles in diese Action-based Richtung. Also so, ohne jetzt alles, wir können unmöglich alles hier besprechen, dann brauchen wir 8 Stunden. Aber so zum Beispiel hat er auch so ganz simple Sachen wie, der Plot sollte in Form von Handlung und nicht in Form von Dialog vorangetrieben werden. Ja. Er hat gemeint, es gibt kaum was Schlimmeres als so diesen Expository Dialog, wo Leute dann so die Handlung erklären. Was ja etwas ist, was Filme super oft machen. Dass du dann so eine Szene hast, wo dann die Leute so zu der einen Figur kommen, die jetzt einmal kurz den Plot erklärt.
Ja, und er sagt, aber Filme brauchen das vielleicht auch mitunter, aber Romane haben die Sprache zum Erzählen. Die brauchen das nicht.
Ja,
und
genau.
Und das ist nochmal schön, weil das ja auch eine Liebeserklärung an Sprache ist. Das schätze ich durchaus auch, genau, wenn Leute das machen. Und da fand ich nochmal echt gut dieses, löse keinen Konflikt, bevor du nicht zum nächstgrößeren kommst.
Mhm, ja. So dieses Tension-Building. Ja. Das ist auch ein größeres Prinzip, nämlich diese horizontale Ebene versus vertikale Ebene der Geschichte. Wo er dann meint, horizontale Ebene ist quasi der Plot, also Ereignis nach Ereignis nach Ereignis, was aber nicht einfach so erzählt werden darf, weil dann ist es nur eine Aneinanderreihung von und dann Momenten. Mhm. Und er dann sagt, während die horizontale Ebene voranschreitet, kann man sich wie so einen ansteigenden Graph vorstellen oder wie eine Kurve, dass die vertikale Ebene auch ansteigen muss. Und das ist die emotionale Ebene, in der halt irgendwie der Druck steigt. Und das kann der psychische, der physische, der emotionale Druck sein. Und der muss voranschreiten und ansteigen in dem Maße, in dem die horizontale Ebene des Plots nach vorne geht. Und das muss connected sein miteinander. Und wenn es nicht connected ist, dann muss man halt überarbeiten.
Da fand ich übrigens auch schön, ja, wie er an der Stelle das an einem Werbespot zeigt. Also, und da sagt er auch ganz klar, guckt euch Werbung an und guckt euch an, wie das gemacht wird. Innerhalb von 10 Sekunden, 15 Sekunden wird eine kleine Geschichte erzählt. Und das ist ja auch ein Tipp, der in Storytelling-Seminaren durchaus immer wieder vorkommt. Guckt dir mal Werbung an, guckt dir an, wie die wirklich Geschichten auf den Punkt erzählen mit Emotionen.
Ja, genau. Generell, also er nimmt sehr, sehr viele seiner Bereiche auch so, genau, aus dem Alltag. Also und das ist ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, so Alltagsbeobachtung ist bei ihm was sehr, sehr Wichtiges, weil er halt auch wirklich sagt, so wenn du deine Figuren realistisch machen willst, dann musst du denen Manierismen geben und die müssen ausgearbeitet sein. Dann musst du die ungewöhnlich sprechen lassen. Er sagt zum Beispiel auch, nichts ist, kaum was ist schlimmer als, wie er nennt das, Tennis-Match-Dialog.
Genau.
Ja, so dieses, er hat gemeint so.
Es darf halt nicht treffen.
Wenn so Figuren so absolut witty sind, so sich innerhalb von Sekunden so die perfekte Antwort auf irgendwas geben können, er hat gemeint, das ist halt nicht realistisch, das ist Stand-up-Comedy oder sowas, also ist halt ein Skript und wenn Figuren halt im Roman so reden, als würden sie ein Skript nachsagen, ist es nicht realistisch und deshalb muss man Charaktere auch mal eine Antwort suchen lassen oder nicht die richtige Antwort geben lassen oder unsouverän erscheinen lassen, so all das macht's halt besser. Und das sind so, also so all seinen kleinen Sachen, so beim Lesen dachte ich mir immer so dieses, ja, kann ich komplett zustimmen. So, leuchtet mir alles ein und gleichzeitig ist es halt so, ich krieg, also nie im Leben kriegt man das alles gleichzeitig umgesetzt. So.
Ich glaube, es braucht es auch nicht. Und er sagt ja auch später, du kannst irgendwann halt auch wieder aufhören damit. Und du kannst das ja aber auch konkret zum Üben nutzen. Das heißt, schreib jetzt mal ein paar Jahre Texte ohne Ist und Haben sozusagen. Also ohne diese nicht handelnden Verben. Mit aktiven Verben. Kannst ja mal üben. Und das ist ja tatsächlich eine Methode. Und ich finde, für Texte, die lebendig im Deutschen sind, ich weiß nicht, ob das aufs Englische so übertragbar ist, ist es auch gut, die Abwechslung zu haben. Es ist gut, auch längere Sätze mit kürzeren abzuwechseln. Das ist gut, mal langsamer zu schreiben zwischendurch. Also, weil längere Sätze ist ein langsameres Schreiben, ist ein langsameres Lesen, macht dir ja auch eine kurze Verschnaufpause.
Ja, genau. Und deshalb, ja, ich meine auch so dieses so, einiges von dem, was er sagt, ist halt schon auch so ein bisschen dieser US-amerikanische Stil. Er sagt das ja auch ganz offen an vielen Stellen. Er sagt ja auch einfach so, US-amerikanische Leser erwarten das
und
das.
Genau, und er sagt auch, und er hat ein Kapitel, wo das heißt, wie du Bücher an US-amerikanische Leser verkaufst.
Genau, ja. Also das ist auf jeden Fall so eine Einschränkung, wenn ihr euch jetzt diesen Schreibratgeber kauft und dann sagt, so, das ist jetzt mein Weg zu einer Publikation. Immer, also ihr müsst immer noch abstrahieren hin auf ein Buch, das ihr dann wahrscheinlich einem deutschsprachigen Verlag anbieten wollt, wenn ihr auf Deutsch schreibt.
Hinten drin ist übrigens eine tolle Tabelle, finde ich noch, also relativ hinten drin, wo das Problem im Schreibprozess ist oder beim Schreiben oder im Buch und die Lösung. Und auch bei ihm ist, wie auch bei, würde ich fast sagen, allen anderen, aber ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob Stephen King und Haruki Murakami das auch so klar aussprechen, dieses, wenn du schreiben willst, schreib. Es geht nicht darum, ob du publiziert wirst, es geht nicht darum, ob Leute das lesen, es sollte darum gehen, dass es dir Spaß macht.
Genau. Anne Lamott geht sehr, sehr deutlich
darauf. Genau, und da ist er, da passt er sehr gut zu Anne Lamott an der Stelle.
Ja, genau. Ja, es stimmt, also auf diese Tabelle wollte ich auch noch empfehlen. Mehr muss es gar nicht sein. Er hat wirklich am Ende wirklich eine sehr, sehr gute Liste, die man einfach so, die könnte man so als Handout ausdrucken und an Leute geben. Mit Problem, kurze Lösung. Die Lösungen selbst sind nicht einfach umzusetzen, aber sie nehmen auf jeden Fall auch ein bisschen den Druck raus.
Und er sagt ja auch, es gibt verschiedene Arten von Texten, es gibt verschiedene Arten von Schreibenden, es gibt die akademischen, die sich dem irgendwie philosophisch-akademisch nähern. Und es gibt die Journalistischen. Und das ist er. Er hat einen Abschluss in Journalistik. Das ist sein Weg. Er schreibt handlungsgetrieben.
Genau, ja. Das ist auch wichtig. Das muss klar sein, wenn man diesen Schreibratgeber liest. Das ist eine bestimmte Schule, nämlich eben wirklich genau dieses handlungsgetriebene Schreiben. Deshalb finde ich das, glaube ich, so hilfreich für mich, weil momentan schreibe ich hauptsächlich für Erzählrollenspiele und Regelwerke dafür. Und dafür ist es halt genau die richtige Form des Schreibens, weil ich für ein Publikum schreibe, ein sehr, sehr kleines, das am Ende halt handelt, indem es das ausarbeitet und ausspielt. Und das ist halt perfekt,
finde,
um eine spannende Geschichte zu erzählen, die ein gutes Tempo hat.
Aber ich finde, dass es auf viele andere Bereiche genauso passt. Also ich wollte gerade sagen, bevor du gerade weitergesprungen bist, mit diesem Recycle Your Object, das passt ja sogar auch zu Copywriting. Wenn du überlegst, oder so diese Brandgeschichten, ne? Pack immer das wieder dasselbe aus, worüber du sprichst, weil das ist das, worüber du sprichst. Das bist du.
Ja.
Und das passt, finde ich, und wie gesagt, das passt zu autobiografischen Schreiben, das passt zu wissenschaftlichen Schreiben. Na gut, wissenschaftliches Schreiben ist jetzt kein Spannungsschreiben, brauche es nicht. Also brauche es nicht, soll es nicht. Ist ja eher ein transparentes Schreiben. Aber trotzdem passt es zu vielen Bereichen. Und das ist, und es macht Spaß zu lesen. Also klar, wer sehr sensibel ist mit verschiedenen Dingen, sollte das nicht lesen, würde ich sagen. Aber, also es ist halt rough, was wir gesagt haben. Und ich finde es trotzdem, ich finde es eine große Empfehlung, also nicht nur für Roleplay oder so. Es ist auch, auch bei mir im autobiografischen Schreiben, bringt es mich sehr voran.
Ja.
Und tatsächlich auch, wie gesagt, auch übers Copywriting kann ich das total gut nutzen.
Mhm. Ja. Also, große Empfehlung von uns. Und wir haben jetzt noch super viele der Ratschläge nicht besprochen. Wie gesagt, es wäre einfach zu viel für eine Podcast-Episode. Muss man aber auch gar nicht. Es ist so vollgepackt, das Buch. Es ist wirklich super dicht und vollgepackt und so von ganz, ganz klein, von allerkleinsten Ratschlägen bis zu Sachen, die eher so größere Prinzipien sind. Alles sehr schön vermischt, sehr ordentlich erklärt, spannend geschrieben. Ich glaube, dabei können wir es fast bewenden lassen. Kriegt von uns einen Daumen hoch, von uns beiden. Ja, ist im deutschen Buchhandel gerade ein bisschen schwierig zu kriegen. Das Buch ist von 2020. Ich dachte auch, das wäre neuer. Vielleicht ist es deshalb nicht so gut zu kriegen. Ich musste es mir am Ende auf dem Kindle kaufen, weil keine Buchhandlung, hier in Tübingen zumindest, irgendwie in der Lage war, das zu liefern. Habe ich auch nicht ganz verstanden. Über Amazon hätte ich es kaufen können, aber nicht über eine kleine inhabergeführte Buchhandlung, leider. Ist aber ein bisschen schade. Aber für ein Kindle kostet es irgendwie 4 € oder so. Also auch durchaus Budget-Tipp.
Ja. Ich glaube tatsächlich, es gibt es ja auch als Hörbuch. Ich habe es diesmal nicht als Hörbuch gekauft. Es ist, glaube ich, auch echt.
Weißt du, ob er das selbst liest? Genau. Oder er liest es selbst? Okay. Ja. Mhm.
Mit jemand anders zusammen. Wahrscheinlich liest er irgendwie Teile, die andere Person davon. Aber er liest es auch und ich habe da kurz reingehört als Hörprobe, super.
Cool. Ja, es ist also, man merkt ja auch, dass er ein Autor ist, der seine Lesereisen halt durchaus sehr, sehr ernst nimmt und das auch wohl sehr regelmäßig betreibt.
Naja, er sagt halt, das ist Teil des Jobs.
Ja, genau. Teilweise auch wirklich sehr anstrengender und offensichtlich auch sehr absurder Teil des Jobs von den Anekdoten, die er beschreibt.
Ja.
Also, ja. Wenn ihr nicht sehr, sehr empfindlich seid, das mit dem Disclaimer, dann ist das auch wirklich, da sind super spannende Geschichten drin, die vom komisch Absurden bis ins etwas krass Absurde teilweise gehen.
Große Leseempfehlung und ich würde sagen, dann haben wir es aber für heute.
Ja.
Schickt uns eure Schreibratgeber-Empfehlung und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Genau. Vielleicht sollten wir mal ganz gezielt, habt ihr gute deutschsprachige Schreibratgeber? Weil wir haben bis jetzt nur internationale Bücher besprochen, mit einem schon starken Fokus auf den US-amerikanischen Markt. Wenn ihr irgendwas empfehlungsmäßig habt von deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, immer her damit.
Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, wie auch immer. Und wie immer, empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Gebt uns Sterne. Wir freuen uns.
Ciao.
Ciao.